Und nun im Programm der Rasenfunk.
Nach dem 2-0 habe ich gedacht, was ist hier los? Obwohl ich habe versucht, ruhig zu bleiben und den Spieler jetzt den Glauben zu geben. Und ich muss sagen, nach dem 1-2 habe ich wirklich den Gefühl, dass die Spieler anders glaubt. Jedes Mal, wie wir den Ball gewonnen haben, haben sie nach vorne gelaufen. Sie möchte das 2-2, eben das 3-2. Und wir haben in der Halbzeit darüber gesprochen, wir werden jetzt nicht die 3-2 verteidigen. Wir versuchen jetzt die vierte oder fünfte Tor zu machen, um das Spiel zu gewinnen. So, ich bin natürlich sehr zufrieden.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Leute, wann hat man das zuletzt gehört von einem Trainer des FC Augsburg, dass er sagt, also in der Halbzeit, da haben meine Spieler gesagt, wir wollen jetzt aufs vierte gehen, wir wollen aufs fünfte Tor gehen. Da ist was Besonderes passiert beim FCA und nicht nur deshalb wollen wir jetzt einen Schwerpunkt auf Augsburg legen. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auch bei Blue Sky so zu finden, so wie der Rasenfunk. Übrigens auch schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke nochmal an Nina und Eva, dass sie die Sendungen des Wochenendes übernommen haben. Und jetzt bin ich zurück und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe hier eine Stimme, die langjährigen Hörerinnen und Hörer von euch, sie kennen sie noch. Andreas Redl ist hier. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, servus.
Ich wollte es im Vorgespräch nicht verraten. Jetzt musst du aber nochmal on air tippen. Wann glaubst du, warst du das letzte Mal hier zu Gast?
Dann würde ich sagen Sommer 20, nach der Saison 1920.
Es war 2017, Andi.
Sorry. Wir sind alt geworden, okay, ja.
Das ist auch richtig krass, das ist 6 Jahre her, unglaublich. Es hat sich auch nicht so lange angefühlt, weil immer mal wieder dazwischen habe ich dich angefragt und wir sind manchmal nicht so zusammengekommen. Aber trotzdem, ja, schön, dass du hier bist, schön, dass du den Rasenfunk nicht vergessen hast.
Ja, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ich freue mich immer, da zu sein.
Du schreibst unter anderem in der Rosenau-Gazette ein sehr empfehlenswertes FC Augsburg-Blog. Man kann dir auch folgen auf Twitter, da bist du der @AndiRiedl. Andere Netzwerke habe ich jetzt gar nicht gecheckt, ob du noch bei Blue, bist du schon bei Blue Sky?
Bei Blue Sky noch nicht, aber bei Mastodon schon. Findet man auch, also von dem her. Ja.
Sehr gut, werde ich verlinken in den Shownotes. Schön, dass du da bist, bevor wir loslegen, aber noch der Hinweis, diese Sendung, wie alle anderen Sendungen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und gerade solche Dinge, dass dann auch mal jemand anderes moderiert, das soll natürlich auch bezahlt werden und das bezahlt dann auch ihr. Also herzlichen Dank dafür. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Das geht über verschiedene Wege und auch schon kleine Beträge helfen. Also macht das bitte. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir haben einiges aufzuarbeiten, Andi. Ich habe noch vor ein paar Wochen angekündigt, wann es diesen Augsburg-Schwerpunkt geben würde. Da hatte ich damals Irina Fuchs zu Gast zur normalen Analyse des Spieltags. Dann habe ich noch zu ihr gesagt, ja, Augsburg, da braut sich schon was zusammen mit Enrico Maaßen. Aber ich würde sagen, wir machen den Schwerpunkt, nachdem man dann auch gegen Heidenheim gespielt hat, weil dann hatte man beide Aufsteiger und dann kann man da eine Bilanz ziehen. Dann kam mir der FCA zuvor. In der Länderspielpause nach dem Darmstadt-Spiel wurde Enrico Maaßen entlassen. Und bevor wir quasi den Blick aufs Jetzt und in die Zukunft richten, lass uns nochmal auf die Vergangenheit blicken. Was würdest du denn sagen? Warum ist Enrico Maaßen beim FC Augsburg letztlich dann doch gescheitert?
Am Ende ist er, glaube ich, gescheitert, weil er die Mannschaft verloren hat. So, und weil die Mannschaft das, was er umsetzen wollte, nicht mehr umsetzen konnte. Und er ist gescheitert, weil erste Halbzeiten zu schlecht waren und er individuelle Fehler nicht abgestellt bekommen hat und die Mannschaft sich so selber ja immer wieder ihr Grab geschaufelt hat in den Spielen und die Spiele dann auch entsprechend nicht mit dem Erfolg abschließen konnte, wie sie es vielleicht auch gekonnt hätte, rein von dem, was er fußballerisch vermittelt hat, aber auf der mannschaftlichen Ebene ist es schiefgegangen.
Ich meine, das ist aber natürlich das, was man immer am Ende sagt, wenn Trainer gehen. Sie haben sich immer damit den Spielern nicht verstanden und dazu gehört ja auch die Wahrheit. Mit allen Spielern versteht sich wahrscheinlich nicht mal Jürgen Klopp, denn es gibt immer die Spieler, die nicht spielen und die finden das in der Regel nicht gerechtfertigt und da gibt es dann nicht so gute Laune und dann gibt es dann die berühmten Zitate mit, ach, der Trainer redet gar nicht mehr mit mir und so weiter und so fort. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Enrico Maaßen die Kabine verloren hat, was ja die schöne Metapher dafür ist?
Also vollkommen richtig, er hat, glaube ich, nicht die, er hat die Kabine nicht voll verloren. Er hat auch nicht, ich würde auch gar nicht sagen, dass die Mannschaft nicht mehr mit ihm arbeiten wollte oder so. Es ist jetzt nicht zu, wie es in anderen Fällen auch schon mal gekommen ist, es ist nicht zur Revolution gekommen so. Eher so ein, ja, es hat sich dann eben durch die Spiele und durch die Ergebnisse gezeigt. Und ich glaube, das, was der FC Augsburg unterschätzt hat, ist der Umbruch, den er da gemacht hat. So erst im Winter, wo ja viele, also was jetzt hängen bleibt, ist, es sind viele junge Spieler gekommen, so die auch keine große Rolle bis jetzt spielen, teilweise im Buku zum Beispiel, den man noch überhaupt nicht oder nur wenige Minuten gesehen hat, wo viel geschart wird, dass mal was kommt, oder auch ein Dion Bellio, der jetzt wieder so ein bisschen außen vor ist. Auf der anderen Seite hat man aber viele erfahrene Spieler abgegeben. So, man erinnert sich an Niederlechner, der gegangen ist im Winter. Man erinnert sich an Gikiewicz, der jetzt gegangen ist im Sommer. Schleichend Daniel Caligiuri, der den FCA verlassen hat. André Hahn, der nicht verlängert wurde aufgrund seiner gesundheitlichen Situation. So, da hast du Spieler, die alle dreistellige Anzahl Bundesligaspiele auf dem Buckel haben und viel, viel Erfahrung mitgebracht haben. So, und dazu hast du dann die Situation, dass man im Sommer gesagt hat, man will mit Jeffrey Chaoleo nicht verlängern im nächsten Sommer. Der Kapitän, der eigentlich noch der, sagen wir, letzte erfahrene Spieler dann war, mit dem wollte man eigentlich strukturell auch nicht weiterarbeiten. Dann kam zwar auch ein erfahrener Charakter mit Sven Michel dazu im Sommer, aber der hat gar nicht so viel Bundesliga-Erfahrung, sondern der relativ neu in der Liga auch. Und so stehst du dann am Ende da mit einem relativ unerfahrenen Team, wo die Führungsspieler, die Rollen dann übernehmen sollen, alle so Mitte Richtung Ende 20 vielleicht sind, kaum mehr über 30-Jährige. Das ist dann das, was du in der fehlenden Konstanz und auch in dem, wie sich die Spieler gegenseitig auf dem Rasen angeguckt haben, dann gesehen hast, ne? Dass da niemand mehr da war, der gewusst hat, wer jetzt welche Rolle auch wirklich hat, wie die Struktur im Team ist. Und dass da Stützpfeiler da sind, an denen sich das Team auch in schwierigen Phasen abstützen kann, das ist eben komplett verloren gegangen.
Ja, und also gerade diese Chaoleo-Degradierung, das war das, wo ich auch im Sommer wirklich schlucken musste. Also da dachte ich mir, ich habe ja Augsburg in der Saisonvorschau auf Platz 17 getippt, und es ist sehr, sehr mutig, Augsburg auf einen Abstiegsplatz zu tippen, denn in der Regel liegt man damit immer falsch. Aber das war einer der Hauptgründe, dass ich mir gedacht habe, das entzieht dem FCA das, was in den letzten Jahren oft das war, was Augsburg gerettet hat. Es gab eben immer einen Daniel Caligiuri, es gab ganz früh natürlich noch einen Daniel Bayer, es gab eben einen Jeffrey Chaoleo, die auch in den schlechten Phasen, und die gab es ja immer in Augsburger Saisons, diejenigen waren, die noch was zustande gebracht haben. Und auch wenn Chaoleo nicht fehlerfrei ist in seinem Spiel, ist er dann doch derjenige, der dann hin und wieder mal angedribbelt hat, das Spiel beruhigt hat, die Bälle lang verteilt hat, der so eine gewisse Präsenz eben hatte, die meiner Meinung nach einer der Gründe war, warum man in den letzten Jahren nicht abgestiegen ist. Und verkürzt gesagt könnte man ja jetzt formulieren, weil Rafael Gikiewicz zum Beispiel wurde ja auch noch gehen gelassen, hat nicht die Anzahl an Spielen erreicht für die Vertragsverlängerung, die nötig war. Ist es zu gemein, wenn ich sage, man hat versucht, dem U23-Trainer Enrico Maaßen einen U23-Kader hinzustellen?
Ja, glaube ich. Also ist, glaube ich, zu kurz gesprungen, weil ich glaube, an der Stelle würde ich die Verantwortung schon auch bei Enrico Maaßen selber sehen, der das, glaube ich, so gewollt hat und unterschätzt hat, was ihm fehlt. So, und da jetzt zu sagen, ja, man wollte ihm dieses Team geben, weil man das so ihm aufoktroyieren wollte, und er wollte das gar nicht. Nee, das ist also diese Entwicklung, dass auch die erfahreneren Spieler nicht mit Enrico Maaßen konnten. So, und auch ein Daniel Caligiuri ja im Sommer sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, ja, es lief jetzt nicht so, Konkurrenzkampf war das wohl nicht, und er fühlt sich da irgendwie auch nicht richtig ernst genommen, so wie das ablief. So, Chaoleo hat jetzt die Tage noch gesagt, da war Maaßen noch da. Er wird irgendwann mal seinen Teil der Geschichte erzählen.
Das war schon ziemlich deutlich, ne?
Eine angedrohte Abrechnung klang, ja. Also von dem her ist es, glaube ich, schon etwas, wo Maaßen, ja, vielleicht auch qua Jugend oder qua dessen, was er machen wollte, da überzeugter war von dem, was er mit einer jüngeren Mannschaft erreichen kann, als es am Ende halt funktioniert hat. Also Da ist nicht nur der FCA mit Maaßen gescheitert, da ist auch Maaßen selbst einfach gescheitert.
Mhm. Und wie würdest du jetzt rückblickend auf das blicken, was er dann auch verändert hat im Team? Also die ersten Spiele, das war noch spektakulär. Man hat in drei verschiedenen Spielen drei verschiedene Varianten des Anlaufens gesehen. Irgendwie, ich glaube auch schon einmal eine Dreierkette und zweimal eine Viererkette oder irgendwie so. Es war aber von Anfang an eigentlich so, dass Augsburg immer wieder sich mit individuellen Fehlern ins Bein geschossen hat. Und im Grunde gibt es eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, keine Phase, in der Enrico Maas mal so eine Siegesserie hatte oder mal so richtig was aufbauen konnte, sondern ich mich richtig, es gab mal eine bessere Phase am Anfang, aber ansonsten immer wieder gab es Probleme. Das heißt, so ganz ins Rollen ist dieses Team auch immer nicht gekommen, was ja dann von zwei Seiten betrachtet werden kann. Einerseits hat Maaßen dieses Team nicht ins Rollen gebracht, auf der anderen Seite ist es dann aber natürlich auch schwierig, eine Weiterentwicklung, eine taktische Weiterentwicklung zu implementieren, weil dazu brauchst du eben auch eine gewisse Überzeugung. Das hat ja letztlich jetzt der Torup, den wir gerade ja schon gehört haben, im Intro auch gesagt.
Also ich, um da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen detaillierter nochmal reinzugucken, also wenn man sich die erste Hinrunde anguckt untermaßen, quasi jetzt vor einem Jahr, fing die Saison ja ähnlich an wie jetzt diese Saison. So, du hattest diesen einen Glückssieg gegen Leverkusen, so das erste Mal, dass Augsburg gegen Leverkusen gewonnen hat.
Ja, genau, ja.
So, den Giekewitz festgehalten hat, so recht deutlich. Und dann hat das ergebnisseitig und auch auf dem Feld eigentlich nicht so gut ausgesehen. So, und dann hast du gegen Bremen den Schalter umgelegt, so wo er taktisch auch umgestellt hat, dann auf einmal mit vier Offensiven angelaufen ist und wo dieser Begriff der Büffelherde mal kurz aufkam. Und
stimmt, dann da hatte war man die Viererkette zum ersten
Mal. Genau, so, und dann hatte man eine gute Phase, so weil dann hat man gegen Bayern auch gewonnen und dann so hat man drei Auswärtsspiele, glaube ich, in Folge gewonnen. So. Seitdem dann kein einziges mehr, weswegen man sich an die Phase gut erinnern kann, ist aber gut in den Winter reingekommen. Das kann man, glaube ich, so sagen. So, also das an sich die zweite Hälfte der Hinrunde letztes Jahr, das war die gute Phase von Enrico Maaßen, die auch so dann ein bisschen die Euphorie angestachelt hat. So, und dann aus meiner Sicht hat man aber im Winter zu viel gemacht. So am Kader hat Niederlechner abgegeben noch nach Hertha und nicht mit ihm verlängert im Sommer nochmal, was ja eine strukturelle Entscheidung im Kader war. Wusste auch schon, dass man mit Caligiuri nicht verlängert, hat viele Junge dazu geholt mit Belgium, mit Mbuku, mit so. Mhm. Und es war eigentlich klar in die Richtung, wo das hingeht. Und dann ist die Mannschaft ja an sich zum Saisonende auseinandergefallen. Also gerade wenn du dir anguckst, letzter Spieltag Gladbach, Katastrophe.
Ja.
So, du hättest eigentlich, also Stuttgart hätte sich aus der Relegation rausziehen müssen, genau. Ja, ein Tor, so, und dann wäre Augsburg in der Relegation gewesen und so wie die Mannschaft in Gladbach gespielt hat, ich habe es mir vor Ort angeguckt, ich wäre fünf Tore, glaube ich, in der Relegation gestorben und dann wäre es aber auch vorbei gewesen, also ich hätte uns das sehr gut zugetraut, dass wir da abgestiegen wären, weil die Verfassung einfach so schlecht war. Dann hat man gesagt, okay, man gibt ihm jetzt den Sommer, es hat sich ja viel getan im Winter, er kann jetzt mit der Mannschaft nochmal die Sommerpause mitnehmen. Und dann kommst du aus der Sommerpause raus, verlierst im Pokal in Unterhaching, katastrophale Leistung, so wie du da, also klar, Haching super Form, muss man ihnen gar nichts absprechen, haben sie gut gemacht und so, eine Mannschaft, die einfach in einer guten Verfassung war, kassierst dann direkt in der ersten Hälfte gegen Gladbach irgendwie drei, am ersten Spieltag, so, kassierst zwei, glaube ich, so, drehst das Spiel an sich noch, kriegst den Elfmeter in der letzten Minute, kassierst es unentschieden, so, wenn du das gewinnst, wer weiß, wo das hingeht, also ob das sich nicht positiver dreht die ganze Saison, aber es sind halt diese Kleinigkeiten und dann hast du, genau wie du gesagt hast, hast du immer wieder diese individuellen Fehler, die du auch am Ende der letzten Saison schon hattest mit Platzverweisen, Udokai gegen Dortmund, vorletzter Spieltag, so Gummi, letzter Spieltag, Gladbach, so, es zieht sich ja dann quasi in die Saison fort, ich weiß nicht, der Meier-Elfmeter jetzt gegen Darmstadt, so, also die so, wo du dir nur an den Kopf langen kannst, und wo es halt dann einfach an die Basics geht, also wo es ja nicht viel um Fußball, so Fußball im taktischen Sinne geht, sondern wo es einfach nur darum geht, dass diese Mannschaft irgendwie als eine Einheit irgendwie konzentriert Basics abrufen muss und keine Dummheiten begehen kann, so. Und dann stehst du in Heidenheim und denkst dir so nach 30 Minuten, oh Gott.
Ja gut, das ist jetzt aber ja schon dann die Gegenwart mit neuem Trainer. Ich würde doch gerne, um dann auch von Enrico Maaßen langsam wegzukommen, dann doch noch bei dem bleiben, was man gesehen hat. Weil wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut nochmal den Saisonverlauf und die Ergebnisse aufgearbeitet. Aber Ergebnisse ist ja das eine, Spielweise ist das andere. Und das war ja, glaube ich, fast noch schlimmer teilweise als die Ergebnisse, weil man sich, glaube ich, von Enrico Maaßen versprochen hat, als er gekommen ist. Und du musst jetzt bitte reingehen, wenn das Quatsch ist. Aber man hat sich versprochen, dass man da einen moderneren Trainer bekommt, der verschiedene Arten Fußball spielen lassen kann. Sowohl einen Umschaltfußball als auch einen Ballbesitzfußball. Mhm. Und dass man gegen eine gewisse Güte Klasse an Gegnern, also so ein bisschen so wie der SC Freiburg, der immer gegen Gegner gewinnt, die hinter ihm in der Tabelle steht in der Regel und gegen die oberen, da hat man halt mal Probleme, mal hat man einen Sieg mit drin. Das müsste ja der FC Augsburg eigentlich im 12. Jahr seiner Erstliga-Zugehörigkeit jetzt eigentlich auch sein. Und was man aber von Enrico Maaßen am Schluss gesehen hat, war ein ganz wildes Kuddelmuddel aus allem, also ganz schlechte erste Halbzeiten, was dafür spricht, dass der Matchplan im ersten Versuch nicht immer gestimmt hat, aber es gab eben auch so absurde Spiele wie zu Hause gegen Bochum mit 30% Ballbesitz, gefühlt waren es, also ich glaube 33 waren es dann in Summe, ja. Aber so ganz, ganz übel eigentlich.
Ja, also ich habe mir das vorher nochmal aufgeschrieben in 3 Stichpunkten, was der FCA von Enno Maaßen erwartet hat. So, einerseits hat er sich erwartet, ich glaube, das ist was eine Augsburger Grunderwartung ist, eine gewisse Intensität. So, also dass du dieser unangenehme Gegner bist, der, wo keiner Lust hat, nach Augsburg zu kommen, wo du weißt, das tut auch mal weh, so, und wo wir als Augsburger gut damit leben können, dass man über uns schimpft und dass man sagt, na, so, was machen die da? So, Was glaube ich auch so ein Underdog-Ding ist, dass du das brauchst, um, also du was ja in Heidenheim auch gut funktioniert, so mal prinzipiell, dass die einfach oftmals mehr laufen als der Gegner und oftmals mehr investieren und dass du diese Intensität eben bringst, was ja eine Grundtugend auch von Klopp-Fußball an sich ist, so, oder zu Dortmunder Zeiten vor allem auch war. Und dann wollte man das erste Mal, nachdem das die mit den Trainern vorher ja überhaupt nicht funktioniert hat oder so wenig funktioniert hat, man wollte einen Ballbesitz-Ansatz haben. So mit Sicherheit nicht, also es ist jetzt wird Augsburg nie ein Team sein, was über Ballbesitz irgendwie Gegner dominieren kann, aber zumindest nicht die Großen, aber dass du genau das erreichst, dass du, wenn du diese Intensität und deinen Ballbesitz-Ansatz zusammenbringst, dass du die Kleinen, die Aufsteiger, so die Darmstadt-Heidenheims, dass du die kontrollieren kannst und dass du da selber ein Spiel mal spielen kannst, wo der Gegner sich vielleicht an dir orientieren muss. So, und nicht andersrum. So, und der dritte Punkt ist, dass man schon von Maaßen auch erwartet hat, und das ist, glaube ich, das, was am Ende dann, wo der eine Punkt die anderen überlagert hat, dass er Spieler entwickeln soll, dass jetzt nicht nur, dass junge Spieler quasi sportlich eine Rolle spielen sollen, sondern dass man wieder dahin zurück will, was man ja auch lange nicht hatte, dass man Transfererlöse erzielen will, weil man Spiele entwickelt hat und das braucht, um wirtschaftlich auch in diese Rolle zu kommen, die Freiburg und Mainz ja auch haben, wo sie regelmäßig den einen oder anderen recht teuer verkaufen und sich dadurch quasi wieder gesund schwimmen.
Mhm. Gut, und jetzt gucke ich mir mal dann die Statistiken an zu dem, was du gesagt hast. Da sehe ich Laufdistanz Platz 13, intensive Läufe Platz 15 in der Liga, Ballbesitz Platz 15. Also es war einfach dann nicht da. Alles.
Ja, und das Faszinierende ist ja, also jetzt wieder, wenn du ein Jahr zurückguckst, da war es ja teilweise schon da. Also die Frage ist ja, warum das, also bei Maaßen ist ja die Frage, die man sich stellen muss und wo man von außen auch nur so ein bisschen rätseln kann, warum er vor einem Jahr weiter war, als er quasi jetzt es am Ende war und warum das am Ende so fast schon konzeptlos gewirkt hat oder dann auch ideenlos, indem wir diese Ideen zur Umsetzung bringen wollte, weil man hat von dem, für was er eigentlich steht, hat man am Ende nicht mehr viel gesehen. So, ja. Also deswegen, das ist wirklich ausgewaschen, kann man sagen. Es ist ausgewaschen worden und verloren gegangen.
Ja, das stimmt. Also am Schluss war es wirklich überhaupt nicht mehr zusammenhängend. Und um es genau zu beurteilen, da müsste man eben in der Kabine und beim Training mit dabei sein. Auf jeden Fall wird ein Teil der Begründung wird sicherlich das sein, was wir ganz am Anfang hatten, eben dass da auch in der Kaderhierarchie sich manches verändert hat und das läuft selten störungsfrei, außer man gewinnt alle Spiele. Dann hörst du nämlich die Misstöne nicht, dann gibt's die nämlich nicht nach außen hin. Aber gleichzeitig stellt sich ja die Frage, Enrico Maaßen war jetzt zwar der verantwortliche Trainer dafür und hat ganz sicherlich auch bei Transfers und so weiter mitgesprochen, aber diese grundsätzliche Neuausrichtung des FCA, die kam ja nicht vom Trainer, würde ich jetzt mal sagen. Und da denke ich, müssen wir über Stefan Reuter, über Jurin Ditsch und noch andere Personalien sprechen.
Ja, was, sicher.
Was hat sich denn da verändert beim FCA?
Beim FCA hat sich alles verändert. Also die Kurzzusammenfassung ist, es hat sich ja seit, ich glaube, du kannst mich korrigieren, wenn ich das irgendwie, scherzhaft kann man sagen, wenn Hertha ist abgestiegen, also ist der FCA wahrscheinlich der Verein, wo sich in der ersten Liga am meisten verändert hat auf den verantwortlichen Positionen. So es ist der Präsident gegangen, ist so kurz vor Saisonschluss mit einem kleinen Knall. Dann gab es den ersten Trainerwechsel. So, dann hat man das interpretiert, dass der Präsident gegangen ist, dass Ströll und Reuter das Machtspiel gewonnen haben. So, das war so eine Geschichte, die dann drin gesteckt ist. Dann hat man gesagt, man muss sich in den Strukturen professioneller aufstellen, man muss sich auch im Sport breiter aufstellen, man will nochmal einen Sportdirektor dazu holen. Dann hat man irgendwann, das hat eine Weile gedauert, nachdem man dann den neuen Präsident Max Krapf quasi dazu geholt hat, beziehungsweise der vom Aufsichtsrat eingesetzt wurde und der sich ja sportlich auch raushält, also zumindest für meine Wahrnehmung, hat man dann irgendwann Marinko Jurendić als den identifiziert, der sportlich quasi in der Breite das weiter unterstützen soll. Und dann ist kommuniziert worden, dass Stefan Reuter sich quasi aus dem aktiven Geschäft verabschiedet und sich zurückzieht. So, und also von dem her im Umfeld sehr, sehr großer Umbruch, ja. Und auch ein sehr, sehr großer Umbruch in dem, was die einzelnen Leute wollten. Also ich meine, Klaus Hofmann als der vorherige Präsident, der hat ja mit Transfers wie Ricardo Pepi versucht, den FCA irgendwie durch internationale Talente auf der Landkarte irgendwie zu platzieren, in Klammern, lass uns über Scheitern reden, Klammer zu. So, also das hat ja skurrile Züge angenommen, dass man da gesagt hat, man will sich irgendwie irgendwie platzieren und auch nochmal einen amerikanischen Investor in die Investorengruppe dazu nehmen. Und
ja, das ist ja das, was ja quasi noch mit dazukommt. Also zu Pepi gehört ja auch quasi ein, also Miteigentümerwechsel, eben amerikanischer Investor, der reinkommt, dann wechselt ein US-amerikanischer Spieler hin, das wird verkündet von diesem, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Fabrizio Romano, genau, diesen Transfergockel halt, ja. Dem man folgen kann, wenn man möchte, aber ich verstehe nicht ganz warum, wo du auch eindeutig siehst, naja, also das hat jetzt nicht der Verein angeleiert, dass das kommuniziert wird, weil du siehst, wer da auf dem Foto steht und dass die noch am Flughafen stehen. Also das war ja so das Erste und dieser Miteigentümerwechsel kam ja auch nur raus, weil die Ultras das bemerkt haben, im Handelsregister gesehen haben. Ist es vielleicht da losgegangen? Ich meine, klar, man verkürzt immer so ein bisschen in der Rückschau, aber man kann ja sagen, der FC Augsburg ist nicht mehr der, der er war. Und in manchen Dingen ist das vielleicht gar nicht schlecht. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als ob das schlimm wäre, weil man hat auch viel am FCA kritisieren können in den letzten Jahren. Mhm. Aber da ging es ja los, dass eben Dinge passiert sind, die früher nicht zu diesem Verein gepasst hätten und dass man vor allem das Gefühl hatte, jetzt gibt es eine Lagebildung. Und das muss jetzt gar nicht sein, dass die Leute sich nicht grün waren und so. Das ist auch, ich weiß auch nicht, ob das dann immer wirklich Machtkämpfe sind, wenn da einer in seinen Kompetenzen eingeschränkt wird. Aber in der Richtungsausrichtung, da war man sich ja auf jeden Fall uneinig, weil Pepi hat überhaupt nicht reingepasst in die Philosophie des FCA und er hat dann auch sportlich keine Rolle gespielt.
Also ich meine, es gibt mit Sicherheit einen Richtungswechsel durch den Abgang von Klaus Hofmann. So der ist umstritten. So, und ich glaube, das, was man seitdem hat, also danach die Verpflichtung von Enno Maaßen ja schon in diesem Sommer, dann als Nachfolger von Markus Weinzierl, hier von Ströll und Reuter zusammen, die Enno Maaßen dann geholt haben und sich ja auch Zeit gelassen haben und in einer Analyse so, das ist, glaube ich, an sich da schon der Richtungswechsel, dass man gesagt hat, okay, wo wollen wir hin? Wir wollen unsere Talente irgendwie entwickeln, wir wollen vom Fußball wieder was anderes sehen. Meine Interpretation, die Zurückholung von Markus Weinzierl, eine Hofmann-Entscheidung, genau wie der Pepi-Transfer, so beides nicht gelungen. So kann man, glaube ich, ganz deutlich so sagen. Vorher die Entscheidungen, die teilweise getroffen wurden, wo sich Reuter ja auch nicht mit rumbekleckert hat, so Heiko Herrlich als Trainer und so.
Die Zahnpasta.
Ja, sag's es du, sonst werde ich wieder danach angeschissen, dass ich es erwähnt hätte, aber.
Es tut mir leid, es ist halt das, was national hängen geblieben ist von Heiko Herrlich.
In der Situation das unprofessionellste Verhalten, was man von einem Trainer auf der Position so, was so passieren kann. Auch schon schwierig. Also das, man kommt ja aus einer Serie von solchen Entscheidungen raus. Dann gab es diesen Umbruch. So Max Krapf als neuer Präsident schon jemand, der erstmal Ruhe reingebracht hat, der auch gezeigt hat, okay, es ist wieder jemand da, der eben nicht zu den Investoren gehört und der 50+1 durchsetzt und da die Endentscheidung bei sich und dem e.V. sieht. Und er und Ströll können offensichtlich gut miteinander. So, das ist also ein Duo, was sich lange kennt und was also schon vor der Präsidentschaft, was irgendwie freundschaftlich auch verbunden ist. So, das kann man, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Und dann ist eigentlich das, was mich auch kurzfristig so ein bisschen irritiert hat, dann der Reuter-Abgang, wo man gesagt hat, ja, also wie passt das da jetzt irgendwie rein? Aber also mein Eindruck an der Stelle ist schon, dass das auch was ist, was Reuter so für sich dann entschieden hat, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist nach all den Jahren und da ist ein guter Moment jetzt gekommen ist, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. So nochmal eine Reuter-Trainerentscheidung hätte jetzt vielleicht in Augsburg auch nicht jeder so gerne gesehen, nach dem, was er da so für Trainer geholt hat in den Jahren. Also von dem her war es vielleicht wirklich eine gute Entscheidung, das jetzt vorher noch zu machen. Und jetzt liegt halt das Schicksal des FC Augsburg quasi in den Händen von Jurendić und dem, was er da so tut, in Zusammenarbeit mit Ströll als dem Alleingeschäftsführer, der jetzt noch übrig bleibt. Wo aber die klare sportliche Kompetenz bei Jurendić liegt und also der sich, als sie ihn damals angesprochen haben, glaube ich, nicht vorstellen hätte können, dass er da jetzt so eine gestaltende Position auch in Augsburg hat, wo er sehr, sehr viel selber beeinflussen kann und wirklich vorweggehen kann. Und da wird es jetzt halt darauf ankommen, dass er das richtige Händchen hat. Ich kann das auf Basis seiner Arbeit beim FC Zürich nicht beurteilen, ob das irgendwie, also er wirkt wie ein angenehmer Zeitgenosse, aber ob das kompetenzmäßig für die Bundesliga reicht, wir werden es rausfinden, ne?
Also ich glaube, wir müssen dann nochmal, eigentlich will ich nicht so gerne so Personalien durchgehen, aber weil sich eben so viel verändert hat, glaube ich, müssen wir da nochmal über ein paar sprechen. Also lass mal mit Jurendić anfangen. Der kam ja quasi als Sportdirektor unter dem Sportvorstand, warst oder sportlicher Geschäftsführer?
Sportgeschäftsführer.
Sportgeschäftsführer, ja. So ist es beim FCA, ja. Also quasi halt einfach die Geschäftsführerebene und genau. Dann eins drunter. Woher kam denn die Entscheidung? Weil du hast vorhin gesagt, man wollte sich breiter aufstellen im sportlichen Bereich. Jetzt sind ja eigentlich gerade sportliche Entscheidungsfiguren nicht dafür bekannt, dass sie Lust haben, in breitem Konsens Entscheidungen zu treffen, sondern das machen ja dann lieber dann doch die Altvorderen gerne unter sich. Woher glaubst du, kam denn dieser Wunsch nach mehr Breite in der sportlichen Entscheidung?
Na, ich glaube, also wenn man sich den FC Augsburg strukturell anguckt, dann hast du es schon gesagt, das ist jetzt das 13. Jahr Bundesliga, so das ist ein Verein im Wachstum, so der da so in diese Rolle reingewachsen ist, dass er sich da jetzt im unteren Mittelfeld der Liga immer wiederfindet, so wo die Strukturen aber nicht so mitgewachsen sind, wie man das vielleicht aus anderen Vereinen auch kennt, wo es ja schon mittlerweile vielleicht zwei oder drei Charaktere gibt, die im sportlichen Bereich dann auch untereinander das irgendwie prägen. So, also da ist man insgesamt, was die Vereinsstrukturen angeht, und da kommt jetzt zum Beispiel in der Kommunikation auch nochmal jemand dazu, dann im Winter, die Denise Schäfer aus Braunschweig. So, das ist aber auch in anderen Bereichen, wo man einfach weiterhin sehr dünn aufgestellt war und jetzt nicht massig Kompetenz und massig Erfahrung auch dann an Bord hatte. Und ich glaube, im sportlichen Bereich hat man einfach, also dann in der Analyse war es so, dass man gesagt hat, ja, es kann jetzt nicht sein, dass in der Entscheidungsfindung, dass dann als Hofmann weggegangen ist so und Krapf auch gesagt hat, nee, das ist nicht meine Rolle, so sportlich mitzuprägen, dass das dann nur noch von einer Person abhängt, sondern wir hätten da, glaube ich, schon noch jemanden, der irgendwie so ein bisschen korrigieren, vielleicht auch einwirkt, beziehungsweise nicht korrigieren, aber ein bisschen eine zweite Meinung auch gibt, und das soll nicht Christoph Janker sein, der gerade irgendwie das zweite Jahr hier quasi angelernt wird, so vielleicht im Hintergrund auch um irgendwann mal die Rolle selber besetzen zu können, sondern da braucht man noch ein bisschen mehr Erfahrung dazu. Und das ist, glaube ich, so der Gedankengang ganz verkürzt, der da beim FCA stattgefunden hat. Also mit Hofmann rutscht jemand raus, der im Tagesgeschäft schon sich auch viel mit reingegeben hat an Impulsen. So Impuls
was
vielleicht
ja auch das erstaunlich richtige Wort. Ist, weil habe ich irgendwie die sportliche Kompetenz von Klaus Hofmann vergessen oder?
Nee, aber der halt trotzdem da irgendwie mitgemischt hat.
Er war halt meinungsstark,
und,
ne?
Genau, so. Und also deswegen auch Impuls so und in welche Richtung, also ich meine, Kompetenz kann man dann ja auch basierend auf den Entscheidungen sich angucken, wie sich das die letzten Jahre so entwickelt hat. Und dann im Nachgang quasi so die, ach, jetzt ist halt diese Meinung nicht mehr da. Sage ich mal so, ob die Meinung jetzt, wie kompetent die war, ist jetzt vielleicht schon fast egal, aber es ist ja was, wo sich was reibt und wo man zu einer Entscheidungsfindung kommt. Das fehlt uns so ein bisschen. Also wollen wir das wieder entsprechend aufbauen und wir suchen da jemanden, der da entsprechend dazu passt. Das in diesem Falle dann, oder der in diesem Falle dann Marinko Jurendic sein sollte, so. Und dann ist meine Interpretation von dem, was passiert ist, dann hat man diese Gespräche geführt, man hat, dann haben, glaube ich, die zwei sich auch angeguckt, Jurendic und Reuter, und haben festgestellt, und dann hat Reuter gesagt, ja, okay, vielleicht ist jetzt für mich auch die Zeit gekommen, den Schritt nach hinten zu tun und dir den Platz zu lassen, wenn der Verein mit dir jetzt gehen will, so. Und man ist da, dann aber schon recht einvernehmlich und auch freundschaftlich, kann man sagen, zu der Position gekommen, so ist es jetzt okay, wenn ich dann nicht mehr die führende Rolle einnehme. So, was ein bemerkenswerter Vorgang ist, weil du hast schon gesagt, die Leute da in der ersten Reihe nicht dazu tendieren, diese Plätze freiwillig zu räumen, so die diese Meinungsstärke haben. Aber also Reuter war jetzt am Sonntag auch wieder im Stadion, so er sah jetzt nicht irgendwie vergrämt aus, als ich ihm auf dem Weg ins Stadion, als er mir da im Auto vorbeigefahren ist und die Fans begrüßt hat, so das, also es scheint da alles im Guten sich so entwickelt zu haben, was verwunderlich ist, aber was mir auch recht sein soll.
Ja, du, klar. Und da wollen wir ja auch nichts reinreden, wenn man nichts weiß. Wenn man sich anguckt, wie das damals kommuniziert wurde, und ganz wichtig, glaube ich, noch zu wissen ist, dass gemeinsam mit Jurendic ja auch noch Heinz Moser kam, der die Verzahnung zwischen Nachwuchsfußball und Profiabteilung vorantreiben soll, eben auch vom FC Zürich. Also sprich, man hat quasi den FC Zürich leer gekauft, sagen wir es, wie es ist. Man hat es gemacht wie der FC Bayern in der Bundesliga. Meine Güte, wer hätte das für möglich gehalten? Aber so wie das damals kommuniziert wurde, hatte ich den Eindruck, genau darum geht es auch. Also sprich, jetzt man will wieder Nachwuchsfußballer im eigenen Team integrieren, man will durch die Weiterentwicklung von Spielern auch Transfererlöse generieren und danach sucht man sich eben den Sportdirektor, holt sich jemanden, der für diese Verzahnung möglich ist und dementsprechend kauft man ja auch ein und das schließt ja dann den Kreis und dementsprechend hat man sich ja auch den Trainer ausgesucht. Wenn wir all das jetzt zusammennehmen, wie bewertest du dann jetzt dann, dass man sich mit Jes Torup jetzt für diesen neuen Trainer entschieden hat und nicht zum Beispiel für André Breitenreiter, das Gespenst, das durch alle Kommentarspalten geisterte, weil Jurendic und Breitenreiter eine gemeinsame Züricher Vergangenheit haben?
Ja, was ja total, vielleicht zwei Sätze zu diesem Breitenreiter-Gespenst am Anfang. Da hat jeder die gemeinsamen Erfolge gesehen, so Breitenreiter Meister mit Zürich geworden und unter Jurendic. Es hat aber, man hat so ein bisschen ausgeblendet, dass das bei den beiden ja nicht im Frieden dann auseinanderging. So, also Breitenreiter sich dann wieder in die Bundesliga zurück verabschiedet hat. Ja, also es scheint so, als ob dieser unschöne Abgang da genügend Nachgeschmack hinterlassen hätte, als dass Breitenreiter wirklich keine ernsthafte Option jetzt in der Entwicklung war. So, abseits dessen, ich meine, man kriegt dann, glaube ich, wenn wir so drüber reden, kriegt man schon raus, wie dann der Gedankengang auch auf wie dann der Gedankengang innerhalb des FC Augsburg auch war, als man sich überlegt hat, wen man denn da dazu holen will. So. Also einerseits hat man gesagt, okay, man will einen Trainer haben, der weiterhin Spieler entwickeln kann. So, das ist was Torup in Kopenhagen gemacht hat. Mhm. Man hat auch die Liste aufgezählt an Spielern, die er entwickelt hat. So, er hat Josef Paulsen in Leipzig zum Beispiel auch besucht. In der Zwischenzeit hat er auf der Pressekonferenz erzählt. Er hat mit den Spielern, die er da nach oben gebracht hat, auch weiterhin ein sehr gutes Verhältnis. So, das ist also an sich was da, glaube ich, herausgestochen hat. Er ist erfolgreich gewesen, mit einer gewissen taktischen Variabilität auch in seinen Stationen, wo man gesagt hat, okay, man braucht da jetzt nicht einen Trainer, der nur sein System aufpropfen kann, sondern der auch mit dem variabel arbeiten kann, was er denn so vorfindet. Bringt dann eine gewisse Seniorität auch wieder mit. Der ist jetzt irgendwie 53 oder irgendwie so um den Dreh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Und wirkt auch seniorer und hat eine gewisse Ausstrahlung, die er damit bringt. Und ich glaube auch, das ist das, was was jetzt mit dieser jungen Mannschaft, was man da bewusst gesucht hat, dass man wirklich jemanden hat, wo man nicht jetzt in so einer kritischen Situation auch gleich merkt, dass er sich irgendwie, dass es eine kritische Situation ist und der eine gewisse Standhaftigkeit da auch entsprechend mitbringt in seinem Auftreten so.
Und er trägt natürlich Anzug, das Allerwichtigste hast du vergessen. Die letzte Frage des Springer-Journalisten bei der Heidenheim-PK, also für alle, die sagen, ja, aber der Sportteil ist gut. Naja, die Frage war, ob er denn jetzt immer im Anzug zum Spiel kommt.
Ja, und er hat, ich meine, ich finde das schon, also die seine Antwort war ja dann doch eine, dass er gesagt hat, ja, es ist halt, also er symbolisiert damit eine gewisse Ernsthaftigkeit und ein gewisses Ernstnehmen der Situation auch. Und für ihn war das Spiel so wichtig, dass er es quasi, er hat es behandelt, das könnte man sagen, wenn man es flapsig sagen will, wie ein Champions League-Spiel so. Mhm. Und das aus Augsburger Sicht gefällt mir das.
So. Ja, klar.
Nicht, dass Enno Maaßen irgendwie floppig herumgelaufen wäre. Ne? Der hat dafür seine 400-Euro-Sneaker getragen.
Jetzt machen wir ja genau das Gleiche. Okay, jetzt muss ich alle meine Witze wieder zurückrollen. Aber egal. Aber lass uns noch kurz drüber sprechen, wer Thorup so ist. Denn der wird ja nicht allen Leuten bekannt sein. Also er hat in Dänemark gespielt, ist da dann auch zum Trainer geworden. Er hat die U-Teams von Dänemarks trainiert. Das ist allerdings jetzt schon eine ganze Zeit her. Er ist ja auch schon 53 Jahre alt, was gesagt. Dann war er bei Midtjylland lange Trainer für mehrere Jahre, dann einmal in Gent und dann in Genk. Ganz wichtig, dieser Unterschied. Das hat er nur gemacht, um uns alle zu ärgern. In Genk allerdings nur für 5 Spiele. Ich konnte jetzt nicht mehr nachrecherchieren, warum er dann so schnell zum FC Kopenhagen gewechselt ist. Ich weiß nicht, steckt da eine Geschichte dahinter?
Ja, Kopenhagen hat angerufen.
Okay.
Also die Geschichte war...
Wie damals in Gladbach.
Er hat es relativ deutlich gesagt. Es gibt in Dänemark 2 Jobs, wo du läufst. So, das ist Kopenhagen Cheftrainer und Nationalmannschaft Cheftrainer. So, und Kopenhagen hat angerufen und dann hat er sich quasi erbeten, dass er gehen darf. So.
Okay, also so kam es. Und dann hatte er bei Kopenhagen ja auch durchaus Erfolg. Also da war er jetzt von 2020 bis 2022. Was weiß man denn darüber, wie er seine Mannschaften hat spielen lassen? Du hast jetzt schon mit Yusuf Paulsen einen Spieler genannt. Gibt es noch weitere, die bekannter sind, mit denen er zusammengearbeitet hat?
Das weißt du wahrscheinlich besser als ich jetzt gerade, wer da quasi aus Kopenhagen dann entsprechend raufgekommen ist. War eine ganze Latte, die ich so am Rande dann mitgenommen habe. Also auch wirklich, ich sag mal, aus der, ich weiß gar nicht, wie viele es aus der aktuellen dänischen Nationalmannschaft waren, 5 oder 6, die da, und die Dänen haben ja nicht schlecht gespielt, so die quasi unter Thorup da entsprechend in Kopenhagen auch angefangen haben.
Ja, also Jens Day war, glaube ich, einer der Spieler, wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich aber, ach Gott, das habe ich, als er gekommen ist, habe ich es alles mir angelesen und jetzt habe ich es wieder vergessen, das hilft natürlich gar nicht. Ich mache immer zu viele Sendungen, das ist ein Problem. Ich glaube, Jonas Wind war doch auch unter Thorup bei Kopenhagen sehr gut, aber da müsste ich jetzt auch nochmal bei Jonas Wind tiefer reingehen. Also Lücke meinerseits, ich entschuldige mich dafür. Welchen Eindruck hat er denn jetzt auf dich gemacht bei der Vorstellung? Und ich meine, klar, jetzt lief natürlich dieses Heidenheim-Spiel auch bestmöglich. Man kann vielleicht auch manche Dinge schon reininterpretieren. Ich finde, man muss aber diese Standardsituation Klammer drum machen. Also, dass man Standards kassiert gegen Heidenheim, okay, alles klar, alles läuft wie gehabt, aber dass man Standardtore erzielt gegen Heidenheim und damit ja maßgeblich das Spiel drehen kann, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Und Frank Schmidt hat auch gesagt, ich glaube, ich habe das noch nie gesehen bei uns zu Hause. Keine Ahnung, was da los war. Deswegen so ein bisschen ist da eben noch so eine Klammer oder so ein Sternchen an diesem 5:2-Sieg. Aber welchen Eindruck macht denn Thorup auf dich bisher?
Ja, muss man, glaube ich, eine große Klammer um das Heidenheim-Spiel machen. Die können wir gleich nochmal auflösen, so ein bisschen. Thorup ist jemand, der ja erstmal ausgeruht kommt. So, jetzt muss man gucken, er hat ja was gemacht, nachdem er jetzt in Kopenhagen dann in 22 entlassen wurde. Er hat jetzt erstmal Pause gemacht, fast eine ganze Saison, so, und hat sich da irgendwie für sich selber konsolidiert. Er hat auch selber gesagt, er irgendwie 33 Jahre Fußball nonstop gemacht und jetzt quasi das erste Mal so eine gewisse Pause. Er wirkt ausgeruht, er wirkt wie jemand, der in sich ruht und auch weiß, was er da tut. So, Er hat Mannschaften schon unter der Saison übernommen. Gerade diese Situation, die du vorhin erwähnt hattest, war quasi zwei Spieltage früher, aber an sich eine ähnliche Situation. Stimmt. In der Saison. So, also von dem her kennt er diesen Moment oder das, was er jetzt zu tun hat, das kennt er sehr gut. Faszinierend, er hat ja keinen Co-Trainer bis jetzt mitgebracht, also weil normalerweise ja mittlerweile Cheftrainer die Angewohnheit haben, mit zumindest ihrem Best Buddy Co-Trainer unterwegs zu sein. Das hat er noch nicht gemacht. Der will sich die Situation erstmal angucken, gucken, was er dann braucht. Also ob es ein deutscher Co-Trainer ist oder vielleicht doch ein Däne oder wer dann quasi dieses Trainerteam, was er beim FC Augsburg vorgefunden hat und was man schon mal vielleicht so ein bisschen kritisches Schlaglicht auch drauf werfen kann, weil das über die Jahre sehr konstant war, über die schlechten mittelmäßigen Jahre quasi, wo man immer wieder so, also dieses Trainerteam hinter den Trainern, bis auf den ersten Co-Trainer, eine große Konstanz in Augsburg. Ansonsten wirkt er sehr aufgeräumt und seriös, also schon, ich meine, Enno Maaßen, jemand gekommen, der auch mit einer gewissen Flapsigkeit gekommen ist und mit einer gewissen Lockerheit. Also das ist bei Torup, in dem, wie er kommuniziert und nach außen tritt, er kann wohl Witze machen, aber das wird sich dann geben, wenn er wieder mehr im Deutschen, glaube ich, drin ist. Dazu, ich meine, das muss man, glaube ich, erwähnen, weil was fast schon selbstverständlich wirkt, aber nicht selbstverständlich ist, spricht da sehr gut Deutsch. Die Pressekonferenzen beide jetzt schon auf Deutsch gemacht am Anfang.
Stimmt, und der hat ja auch als Spieler mal in Uerdingen gespielt, Stuttgart. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Und in Stuttgart auch? Uerdingen habe ich hier.
Uerdingen, na egal. Mir
so. Aber es war schon irgendwann Ende der 90er. Gespielt, also,
und kann sehr, sehr gut Deutsch sprechen, auch nach der Zeit noch. Und das hilft ihm, glaube ich. Er kommuniziert mit der Mannschaft trotzdem im Moment quasi dann auf dem Platz auf Englisch, so, weil er sagt, da hat er einfach die Begrifflichkeiten besser drauf. Und den Journalisten auch danach gefragt, wie das dann in der Kommunikation so läuft. Ist, glaube ich, ja, bei den Jungs mittlerweile nicht mehr erheblich. Viel internationale Charaktere auch beim FCA dabei. Also ob du dann das auf Deutsch halb verstehen oder auf Englisch halb verstehen, so ist.
Also einfacher könntest du es den Spielern nur noch machen, wenn du es quasi mit dem FIFA-Einstellungsmenü sagst, hier mach bitte wie bei FIFA in der Systemeinstellung. Ach so, alles klar, Trainer, logisch.
Genau, wir switchen jetzt auf eine Pressingstufe höher, genau. Also von dem her das, und dann waren es ja nur 5 Tage, also von dem her ist das was, wo er jetzt diese Seriosität ausgestrahlt hat und das auch mitgebracht hat. Und klar sagt er, guckt sich jetzt auch, muss sich erstmal angucken, was er da vorfindet, über die Einzelkommunikation kommen will. Das ist, glaube ich, der richtige Weg ist, um zumindest zu den einzelnen Charakteren dann Zugang zu finden und auch genau sich diese Mannschaftsstruktur selber zu erschließen und zu gucken, wer welche Rolle einnehmen soll. Viel hinterfragt. Jetzt vor dem ersten Spiel auch offen gelassen, ob Finn Dahmen im Tor bleibt oder ob er da auf der Torwartposition was tut. Also das ist jetzt nicht so, dass er da viele Garantien gegeben hätte. Auf der anderen Seite wirkt es schon so, als ob das, wenn er dann was entscheidet, auch so ist, dass er das abgestimmt entscheidet und da nicht nur was tut, um was zu tun. Also das ist also mit einer gewissen Ruhe und trotzdem so, dass er sagt, ja, hat da die Kompetenz, sich sein eigenes Bild durch seine Erfahrung auch zu verschaffen, geht er da jetzt so Schritt für Schritt voran. Und es tut ihm natürlich jetzt gut, also fällt ihm natürlich sehr in die Karten, dass er das erste Spiel jetzt so gewonnen hat.
Ja, absolut. Aber auch da hat man vielleicht schon so eine gewisse Seniorität gemerkt. Also ganz vorsichtig, weil wir wollen jetzt auch nicht überinterpretieren. Aber er hat ja nach dem Spiel schon gesagt, haben wir auch im O-Ton gehört, nach dem 0-2 habe ich mir auch gedacht, was ist denn hier los? Aber äußerlich hast du es ihm nicht so wirklich angemerkt. Er stand noch da und hat gesagt, komm Leute. Aber dann spät, und da dachte man nicht so, ah, okay, vielleicht ist er einfach ein bisschen ruhiger an der Seitenlinie. Aber als er dann mit dem Kopf im Rasen lag, als er sich geärgert hatte über die vergebene Chance von Tietz, da wusste man, ich glaube, der hat sich zusammengerissen in der ersten Hälfte, weil sich gedacht hat, ich kann jetzt hier nicht total ausflippen, das hilft ja meinem Team auch nicht. Das war einfach nur so eine interessante Detailbeobachtung, ob das jetzt so bleibt, muss man mal beobachten. Aber
Fotografen haben ein paar gute Fotos gemacht, sodass man auch wirklich sieht, wie viel Emotion da schon dabei war. Das ist, also, da ist wäre ja auch falsch. Also Trainer, die am Seitenrand dann quasi sich überhaupt nichts, wo man überhaupt nichts mehr erkennt, das macht mich immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Also zumindest in den 90 plus irgendwie Minuten, wenn deine ganze Woche dann oder mehr auf der Kante steht, dann sind ein paar Emotionen schon ganz gut, wenn sie sichtbar sind.
Ja, die waren definitiv sichtbar. Aber dann lass noch mal kurz in das Spiel reingehen. Eben im vorausgeschickt haben wir ja beide schon, es ist jetzt erstmal nur ein Spiel und man muss gucken, welchen Wert dieses Muster hat. Aber diese drei Punkte waren aus ganz verschiedenen Gründen sehr wichtig. Augsburg steht jetzt wieder bei 8 Punkten, aktuell 10. Tabellenplatz. Man hat damit 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Also im Grunde ist das passiert, was man sich immer erhofft nach dem Trainerwechsel. Wichtiger Sieg, sogar irgendwie erster Auswärtssieg, ist erstmal, glaube ich, überhaupt erst 5 Tore auswärts erzielt und so weiter und so fort und gleich die Konkurrenz ein bisschen auf Abstand gebracht, also alles im Ergebnis wunderbar nach diesem Spiel.
Ja, total. Also ich meine, total viele Dinge, die da drin sind. So, Enno Maaßen hat kein einziges Spiel mit mehr als einem Torunterschied gewonnen. So.
Krass.
Ja, okay. So, Torup direkt mal im ersten Spiel so 5 Tore und 3 Tore Unterschied, so wurde dich schon. Genau diese 5 Auswärtstore, erste Mal in der Bundesliga, nach 0-2 ist erste Mal gewonnen in der Bundesliga. So, also erste Mal dann mit einem Dreier rausgegangen, nach 0-2 hinten. Aber an sich dann, also genau wie das diese Einzelpunkte auch zeigen, halt ein Freakspiel. So, also du legst 0-2 hinten, kassierst da 2 viel zu einfache Gegentore und dann holt dich Heidenheim dankenswerterweise wieder ins Spiel zurück und das Matchglück. So, weil dieses erste Tor von Tietz, also das ist ein Billardtor. So, das dieser, also ja, ich meine, Tietz hat das im Interview nach dem Spiel hat das schön gesagt. Die haben, also wie man das bei Heidenheim ja auch sieht, die sind gut gescoutet, die Ecken, wo die Räume entstehen, bei den Standards so. Also die hatten auf dem Plan, dass da hinten im hinteren Bereich des 16ers, dass da Raum entstehen kann. Der ist entstanden so. Der Schuss geht trotzdem nicht rein, wenn er nicht abgefälscht wird. Also das muss nicht passieren. So, dann merkst du, dass Heidenheim das im Kopf hat, dass die schon mal Führungen zu Hause hergegeben haben. Einem Kleindienst einen Zweikampf schlecht und verursacht einen Standard. So, dann entsteht danach irgendwie aus einem Einwurf und im zweiten Ball entsteht dann diese Situation, wo Tietz auf Pedersen ablegt und der den einfach irgendwie mit dem Außenriss quasi
reinbämst.
So. Ja, ich meine, der geht ja in 9 von 10 Fällen geht er doch irgendwie, also ja. Ja, schönes Tor, aber es ist halt sonntags in Heidenheim, ne? Ist also, keine Ahnung, da ist halt wirklich alles zusammengekommen. Und dann direkt nach Anpfiff hast du diese Balleroberung oder also kurz so und geht Jensen auf rechts und legt den rein und Demirovic rutscht den quasi ins Tor rein. Wo jetzt der Keeper von Heidenheim auch nicht die super aktivste Figur hat und den Ball besser verteidigen kann, so habe ich mir in der Nachanalyse dann bei einem Torwart-Experten irgendwie angeguckt, so also viele Möglichkeiten, das zu verhindern, dass du dann am Ende für Heidenheim, dass du 3-2 hinten liegst zur Halbzeit und Augsburg macht aus 3 Schüssen 3 Tore, so in der ersten Halbzeit und dann führst du in so einem Spiel 3-2 zur Halbzeit. Und dann hat ja Heidenheim trotzdem im Nachgang zur Halbzeit Chancen, um nochmal zum Ausgleich zu kommen, 2-mal frei vor Damen so und macht selber nicht und du selber machst dann halt durch nochmal einen Standard machst du das 4. und dann durch einen Elfmeter irgendwie ist quasi empty net, ne? Also so machst du dann am Ende das 5. und dann läufst du da aus Heidenheim quasi wieder oder fährst du aus Heidenheim nach Augsburg zurück und denkst dir so, was war das denn jetzt heute? Es ist da irgendwie total kurios, der war hast du aus dem Spiel heraus hast du ein Tor gemacht. Also ohne das jetzt, so immerhin ein Tor, ne? So, also besser als nichts.
Es gab ja doch zum Beispiel die Tietz-Chance. Also es gab ja schon viele Chancen. Und es waren doch auch ja Dinge, so grundlegende Dinge. Also zum Beispiel Laufleistung. Wir haben es ganz am Anfang thematisiert. Mit weitem Abstand Augsburg am letzten Spieltag am meisten gelaufen. 126 Kilometer. Und es gibt nicht so viele Gegner, die erstmal mehr laufen als Heidenheim. Ja. Also so gewisse Grundparameter haben sich ja schon ein bisschen zum Besseren verschoben.
Ja, also definitiv. Du hast auch im, man hat auch im Spielaufbau gesehen, dass er Dinge schon angepasst hat. Ich meine, interessante Personalie an der Stelle. Er hat Niklas Dorsch wieder reingenommen, der unter Maaßen draußen war. So Kaffeesatzinterpretation. Dorsch ist gerade nicht durch Laufleistung aufgefallen in den Spielen unter Maaßen. Der hat ja teilweise im defensiven Mittelfeld unter 10 Kilometer gehabt, 8 bis 9 so. Was jetzt auf der Position, wenn du viel gegen den Ball spielst, dann teilweise 30% Ballbesitz hast, jetzt wahrscheinlich nicht ausreicht, um irgendwie Spiele zu gewinnen. Den kennt Torup aus seiner Zeit in Gent so. Und entsprechend haben die da gut zusammengearbeitet und der hat ihn direkt wieder reingenommen und ja, der hat eine Kimmich-ähnliche Rolle bekommen, so also als Ballverteiler und Aufbauer. Das ist auch das, was Dorsch in guten Momenten gut kann. So,
Er ist
aber
auch
diese.
wieder 9,94 Kilometer gelaufen, also schön unter den 10 geblieben.
Wobei er nicht 90 Minuten gespielt hat. Er ist ja
Stimmt.
früher
Guter Punkt,
raus,
ja.
aber so, also er wäre wahrscheinlich über 10 gekommen, aber wahrscheinlich hat er ihn genau deswegen zu dem Zeitpunkt dann
Ja,
rausgenommen.
genau, gesagt, das ist Belastungssteuerung.
Genau.
Ich meine, wir wollen uns ja nicht daran aufhängen, aber es ist schon interessant, dass eben jetzt so ein Spieler so eine Rolle spielt und eben, was du sagst mit dem Spielaufbau, weil es ja gleichzeitig auch so war, dass, also man hat, es gab eine krasse Lücke eigentlich im Mittelfeld bei Augsburg, war aber nicht schlimm, weil Heidenheim auch irgendwie seltsame Lücken in seinem Spiel hatte. Ich glaube, im Nachgang werden das beide Thema Trainer thematisieren. Und dann hattest du vorne im Grunde 4 Spieler und aber wechselweise hat sich immer mal wieder von denen jemand fallen lassen. Und Jensen und Demirovic sind auch viel nach innen gezogen und es war sehr fluide. Und da war eben Dorsch derjenige, der die Aufgabe hatte, glaube ich, korrigiere mich, du nimmst den Ball im Aufbau und dein Ziel ist es jetzt, bring ihn ins Angriffsdrittel. Und auf wen von den 4 ist dann eigentlich wurscht? Kann auch mal ein langer Ball sein, kann ein tiefer Steckpass sein, kann Klatschpass sein, aber mach halt einfach mal. Und das hat gut funktioniert.
Ja, definitiv. Die Innenverteidiger sind auseinandergefallen. Dorsch ist teilweise in die Mitte gerückt, hat sich die Bälle sehr, sehr tief geholt. So war klar, hat man klar gesehen, dass das sein Bereich dann ist. So, und dann war das durchs Mittelfeld wahrscheinlich noch nicht so, wie man sich das dann entsprechend vorgestellt hat. Das sind aber auch nicht die Spieler, die du dann, also ich meine, wenn man Demirovic auf Außen stellt, dann ist das jetzt nicht der sich die Bälle holt, um dann irgendwie Kombinationen abzuliefern, sondern der hat halt seine Stärken vorne in der Box und macht da halt extrem viel. Jensen wird sich jetzt über seine Ausbeute auch nicht beschwert haben am Wochenende. Also mit seinen 3 Vorlagen. So, das ist dann, der Plan ist dann schon entsprechend aufgegangen. So kann man, glaube ich, deutlich so sagen. Der sich den Tag vielleicht am ehesten noch zurückwünscht, ist Sven Michel, der so ein bisschen glücklos dann, also wenn man da sagen kann, glücklos, dann war es am Sonntag Sven Michel, der am glücklosesten von den allen war. Und Tietz kann man, glaube ich, hervorheben, weil auf Tietz hat sich dann der Heidenheimer Trainer auf der Pressekonferenz ja auch bezogen, hat gemeint, ja, das ist ja, da kann man sich abgucken, wie quasi so Erstligaspieler, wie die körperlich da spielen. Und so Tietz spielt gerade seine ersten Erstligaspiele, so diese Hinrunde, nachdem er von Darmstadt gekommen ist. Und ich finde es sehr, also wie er spielt, finde ich sehr eindrucksvoll, weil wenn du neben dem stehst, dann ist es, wirkt er, also ist er körperlich jetzt nicht so erdrückend. So, das ist jemand, der hat jetzt nicht diese irrsinnige körperliche Präsenz von dem, wie er so körperlich gebaut ist, sondern das kommt durch das, wie er agiert. Und das hat er ja, ich meine, gerade beim zweiten Tor, wie er den dann, hat er zwar danach auch gesagt, ja, den hätte ja jeder ablegen können, aber also der hat schon sehr, sehr viele Bälle da vorne festgemacht und dann auch sicher gemacht. Und das ist halt auch was länger mal gefehlt hat in Augsburg, dass man so jemanden hat, der dann auch die langen Bälle mal festmacht, dass aus diesen langen Bällen was wird.
Also das war schon, also war auch ganz interessant, Frank Schmidt sowieso, Pressekonferenz mit ihm lohnt sich eigentlich meistens, weil er hat direkt den Vergleich aufgemacht. Er hat direkt gesagt, schauen wir uns Tim Kleindienst an, wie der manchmal einen Ball verloren hat und schauen wir uns Philipp Tietz an, wie der seine Duelle gewonnen hat. Da siehst du halt einfach, wie du es machen musst und da dachte ich mir, gut, das ist aber auch ganz schön deutlich und gleichzeitig mag ich das aber auch, wenn ein Trainer das einfach mal so offen sagt und ich glaube, das ist dann auch für Tim Kleindienst dann aushaltbar, weil er ja auch seinen Trainer kennt. Also jetzt sieht alles jetzt in der Tabelle ganz okay aus. Wie es sportlich weitergeht, das werden wir in den nächsten Wochen begleiten. Ehrlicherweise, ich glaube jetzt nicht mehr an meinem Platz 17 Tipp, denn der hat nämlich beinhaltet, dass ich dachte, man hält zu lange an Maaßen fest. weil ich einige Probleme geglaubt habe zu erkennen. Und jetzt ist aber der Trainerwechsel schon früh gekommen. Und wie es weitergeht, das werden wir sehen. Ich würde aber gerne dann abschließend mit dir noch über die generelle Situation beim FC Augsburg sprechen, weil wir haben es jetzt schon ausführlich behandelt. Es gibt einen Umbruch. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen den Blick darauf gerichtet, was ist der neue FC Augsburg? Also es geht eben auch über die Entwicklung von Spielern. Man will ein intensives Spiel liefern. Man möchte eben nicht diesen zum Teil einfach sehr, sehr grauenhaft anzusehenden Fußballspielen, den es die letzten Jahre gab, weil man das ja auch, glaube ich, vor allem in den Heimspielen nicht zeigen will. Also auswärts ist immer noch mal so eine andere Nummer bei Augsburg, aber zu Hause war es eben manchmal einfach kreislich anzuschauen, obwohl die Zuschauer immer da waren und auch immer Stimmung gemacht wurde und so weiter. Aber ich glaube, das sind so Pfeiler, an denen man, nicht Pfeiler, das sind Regler, an denen man drehen möchte. Und das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass der FC Augsburg sich ja gewandelt hat. Also du hast es gesagt, 13. Bundesliga-Saison. Man hat ein neues Stadion. Da sind, glaube ich, alle Dinge jetzt schon abbezahlt oder relativ weit im Abbezahltsein. Man hat da wieder neu in Infrastruktur investiert. Also da gibt es jetzt neue Trainingsmöglichkeiten innerhalb des Stadions. Man versucht sich jetzt auf Nachwuchsfußball zu konzentrieren. Also so still und heimlich hat sich der FC Augsburg nicht nur in der Liga festgebissen, sondern auch die Infrastruktur eigentlich auf ein neues Level gehoben. Mhm. Wo soll es jetzt hingehen mit dem FCA, deiner Meinung nach?
Naja, es ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist auch eine, die sich die Verantwortlichen jetzt gerade in dieser Gruppe gemeinsam stellen. So. Dass wir sagen, was ist jetzt genau konkret das, was eigentlich die nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre passieren soll. So, du hast mit der Paul-Renz-Akademie jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum, was neu ist mit einem Sportinternat und wo du dich auch strukturell nicht mehr verstecken musst. Also Augsburg ja sehr, sehr viele Jahre gerade auch strukturell nachgearbeitet, um an den Punkt zu kommen, dass man sagen kann, ja, also mit dem, was in und ich nenne da immer Freiburg und Mainz, weil das so, das ist, was an sich auf Augenhöhe sein sollte. So Freiburg jetzt gerade in einer guten Phase, aber also mir geht es gar nicht ums rein Sportliche, sondern eher so um das, wo man Blickhöhe hat, so dass das sportlich Kurven hat, meine Güte. Ja. Was Freiburg aber schafft, was Augsburg im Moment noch nicht hat, so Freiburg schafft's, und das ist, glaube ich, das, was man sich in Augsburg auch gut anguckt, immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen. So, das ist in Augsburg im Moment überhaupt nicht der Fall. Mhm. Da hast du keinen einzigen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der im Moment eine Rolle spielt. So, was verrückt ist, wenn man sich die Investitionen anguckt. So, da sind zwei, die anklopfen mit Aaron Zehnter und Mert Kömür, die man vielleicht mal in näherer Zukunft mehr sehen könnte. So, da geht's dann, glaube ich, drum im Winter dann auch zu gucken, dass man diesen Kader, dass man da nochmal eine gewisse Bereinigung vielleicht auch vornimmt, insofern als dass man sagt, ja, der Kader ist im Moment zu groß, die eigenen Jugendspieler, die haben nicht die Möglichkeit von hinten entsprechend nachzurücken, so, du hast eben nicht genügend erfahrene Spieler, die auch so eine Stützpfeilerfunktion einfach aufgrund ihrer Erfahrung auch mitbringen können. So, also ich würde davon ausgehen, dass das uns die zwei Trends sind, die uns im Winter in Augsburg erwarten und auch vielleicht dann im nächsten Sommer noch. So, dass man da in diese Richtung geht, aber mit der, also
was
aus meiner Sicht.
Vermeintlich widersprüchlich ist, ne? Auf der einen Seite wirst du erfahrene Stützpfeiler, auf der anderen Seite wirst du Platz schaffen für junge Talente und du hast schon 32 Spieler im Kader, also viel
genau,
Spaß
also deswegen,
damit.
Deswegen ist, du hast in Augsburg ja auch, ich sag mal, eine gewisse Anzahl an Füllspielern, und jetzt muss man sich, glaube ich, gut angucken, auch wo Torup dann sportlich mit der Mannschaft hin will, weil, im Moment ist Arne Meyer ein Füllspieler, für den man keine sinnvolle Rolle hat in dem, was man sportlich da so tut. So, und dann ist natürlich die Frage, so bleibt er da jetzt in Augsburg oder guckt er nochmal weiter so? Und ich glaube, das wird sich, je nachdem, was sich unter Torup da so ergibt, wird sich die Frage der ein oder andere stellen und dann wird es auch entsprechende Entwicklungen geben. So. Und ich glaube, das Ziel muss sein, für Augsburg nicht nur Talente dazu zu holen, die man quasi dann entsprechend entwickelt, sondern auch eigene Talente zu entwickeln. Und dann hat, glaube ich, Augsburg die Aufgabe, für sich zu definieren, was man darunter versteht, Ausbildungsverein zu sein oder eben nicht Ausbildungsverein zu sein. Ausbildungsverein ist für mich so ein Wort, was ja fast schon einen negativen Beigeschmack hat, weil das impliziert, dass das Ziel ist, dass jemand wieder geht. So.
Ja,
und du wirst ein paar brauchen, die bleiben, die aber, weil es auch einfach vielleicht nicht für mehr reicht und was auch vollkommen in Ordnung ist, weil du diese Spieler brauchst, die aber gerne dann auch bleiben und nicht vergrämt bleiben, weil es nicht für mehr gereicht hat, sondern die sich einfach wohlfühlen in Augsburg. Also
Daniel Bayer.
Ja, also Bayer hätte ja gehen können, der hätte schon was an, so, der ist geblieben wegen der Familie am Ende des Tages, weil seine Frau aus der Gegend kommt und die mit den Kindern sehr glücklich geworden. Das war, glaube ich, der hat einfach gesagt, das ist meine Priorität zum Glück auf der Familienebene und der Rest muss sich unterordnen. Der ist auch nicht nach USA nochmal gegangen oder was, also was ja gemunkelt wurde, dass er das tut. Mhm. Eher eine Seltenheit, aber ich glaube, es hat auch so gut ausgereicht. dafür bekommt er irgendwann eine Statue gebaut wahrscheinlich. Davon brauchst du aber mehr, die wieder in Augsburg auch ihre Heimat finden. Und deswegen ist das, dass die Spieler sich auch wirklich wohlfühlen und dass mehr in ihnen gesehen wird als nur ein Asset, was entwickelt wird und dann wieder abgegeben wird, wie das halt so dieser Ausbildungsverein-Charakter ist. Das ist mehr als nur eine wirtschaftliche Wette ist, die man mit einem Spieler eingeht. Das ist, glaube ich, entsprechend wichtig. Und da hat man in der Vergangenheit schon auch viel falsch gemacht mit denen, die mit einer gewissen Erfahrung sich dann verabschiedet haben und auch gesagt haben, ich ist jetzt gut hier und teilweise sind ja Spieler gar nicht verabschiedet worden zum Saisonende. Ist jetzt ein bisschen besser geworden die letzten Jahre. Man hat jetzt das Bayer Abschiedsspiel auch nachgeholt, was eine große Geste war, dass es noch geklappt hat und was auch wirklich ein emotionales Ereignis in Augsburg war für die dabei waren, so, also wo die Leute wirklich begeistert waren, wie das jetzt endlich mal geklappt hat, wo auch diese Europa League-Truppe nochmal zusammengekommen ist. Also alles sehr, sehr schön so an der Stelle. Aber da muss man weiter dran arbeiten, hat da, glaube ich, auch noch die Verpflichtung, dann diese Köpfe auch irgendwie zu gucken, dass man die integriert. Also ist ja in Augsburg reibt man sich ja verwundert die Augen, dass jetzt jemand wie Daniel Bayer für den FC Bayern scoutet und nicht für Augsburg scoutet. Ne? So kann man sich, glaube ich, klar fragen, warum das so ist. das ist da definitiv ein Thema. Ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie gegangen sind. Markus Vollner spielt eine wichtige Rolle da. Christoph Janka spielt eine wichtige, also Markus Vollner als Nachwuchstrainer, Christoph Janka quasi als Leiter Lizenzspielerabteilung, so quasi der sich da um die organisatorischen Themen kümmert. Sind schon ein paar da geblieben, auch in Augsburg, aber ja, also es gibt nicht diese ewige Historie, es gibt nicht so viele Köpfe, die hätten da bleiben können und von denen hat man einige auch noch verloren. Ist, glaube ich, das, wo man den Zusammenhalt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wieder stärken muss. Es wäre natürlich schön an der Stelle, wenn man jetzt mit Jastorup einen gefunden hätte, mit dem das jetzt vielleicht mal länger als ein Jahr ginge oder 15 Monate so, um auf der Position auch einfach mal wieder Konstanz reinzubringen. Müssen jetzt nicht irgendwie 15 Jahre sein, aber so 3-5 wäre ja Bundesliga-Optimum.
Ja, weil das ja auch für Transfers gar nicht so unwichtig ist. Also das unterschätzt man immer, wie wichtig Konstanz auf der Trainerposition auch auf dem Transfermarkt ist, weil für die Spieler ist der Trainer die wichtigste Person. Und wenn der Trainer sagt, ich möchte dich aus diesen und diesen Gründen haben, dann muss natürlich Gehalt und so weiter muss schon auch noch stimmen. Ist ja klar, müssen wir uns keine Illusionen machen. Aber der Trainer ist das Wichtige. Und jeder Spieler hat in seiner Karriere aber schon mal erlebt, dass er von einem Trainer verpflichtet wurde und dann im Laufe der Saison andere Trainer übernommen hat und auf einmal hast du kein Land mehr gesehen. Und natürlich ist der Trainer schuld aus Spieler- und Beratersicht und so weiter und so fort. Deswegen aber diese Konstanz, die hat da eben da auch einen Wert. Und gerade eben, wenn du jetzt diesen doch gar nicht so einfachen Kaderumbruch hinbekommen musst.
Ja, und das, also deswegen, ich glaube, es ist Konstanz und dann und der Fokus auf den eigenen Nachwuchs ist dann das, was die nächsten Jahre prägen sollte. Und es wäre ja schön, wenn man mit den Verantwortlichen, die man jetzt hat, also Ströll und Jurendic zusammen, wenn das klappt, so, dann ist es aber, glaube ich, auch eine Kombination mit dem, was der FCA da will, wo man sagen kann, dann sind wir hoffentlich die Jahre auch los, wo uns die Leute auf Abstiegsplätze tippen. So,
ich habe es ja bisher gar nicht gemacht. Also ich bin da, aber ja, nee, ich weiß, aber was
ich
du sag meinst.
Nur, ich meine, du guckst, es hat ja in Augsburg jeder schon vor der Saison geunkt, so Didi Hamann hat uns nicht auf einen Abstiegsplatz
getippt. Ja, jetzt geht's
zugrunde. Ne? Es ist so,
ja, traut sich nicht.
Es ist vorbei. Also da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt nicht dazu führen kann, dass man das, was am Potenzial da ist, weil du hast es ja richtig gesagt, also man wirtschaftlich hat man viele gute Voraussetzungen. Man ist nicht überschuldet, man ist überhaupt so, man arbeitet da auch.
Das höchste Eigenkapital.
Ja, so, also das, und das in Augsburg, ne? So, also man hat da, Pipi hat man nicht gemacht, weil aus der Investorengruppe nochmal Eigenkapital reingegeben wurde. Es wurde durch den Blitzerzugang kein einziger Cent Eigenkapital zusätzlich zugeführt. Das ist alles aus der Substanz gemacht worden. So. Mhm. Und die Substanz ist super gesund. Und wenn man jetzt sportlich das schafft, da mit einer gewissen Konstanz, mit einem gewissen Zielbild draufzubauen, dann muss ich gucken, dass ich jetzt nicht anfange zu träumen. Aber ich meine, damals, als man unter Weinzierl in die Euroleague gekommen ist, war es eine absolute Überraschung. Es war absolut quasi, es waren zwei außergewöhnliche Saisons, die damals keiner erwartet hätte. Aber mittlerweile ist die Substanz da, dass man eben auch mal so eine Mainz- oder Freiburg-Saison mal wieder hat. Ja. So, und also man sieht ja, was Teams, wenn sie einfach mal wieder eine gute Welle erwischen, wohin die das tragen kann. So. Und wahrscheinlich sind wir auch mal wieder dran.
Wir sind ganz leicht drüber. Hast du noch 3 Minuten?
Klar.
Dann lass uns nämlich noch kurz bei dem Thema der Finanzen bleiben. Ist ja sowieso eins meiner Steckenpferde. Also das Stadion ist inzwischen komplett abbezahlt. Nach nur 13 Jahren hat man das abbezahlt. Nur weil ich das vorhin nur so angedeutet habe. Mhm. Weil das ist, finde ich, nämlich eine super interessante Frage. Denn zwei Dinge sind beim FC Augsburg aus wirtschaftlicher Sicht bemerkenswert. Das eine ist, dass man extrem gut durch Corona durchgekommen ist. Man hat über die kompletten 3 Jahre einen Verlust von unter 500.000 Euro gemacht, sagt Michael Ströll. Und im Vergleich dazu schauen wir uns ganz, ganz viele andere Bundesligisten an. Die haben deutlich zweistellige Millionenbeträge Verlust gemacht. Das liegt natürlich daran, dass man nicht die große Abhängigkeit von Spieltagseinnahmen hat. Also eben von Zuschauern und Merchandising, was am Spieltag verkauft wurde. Dementsprechend bist du bei Geisterspielen nicht so schlimm betroffen gewesen. Plus der Personalaufwand ist nicht so hoch beim FCA. Also man konnte das ganz gut deswegen abfangen. Und deswegen ist man jetzt in der Situation, dass man ein recht schlanker Verein ist, also von den Ausgaben her Platz 16 im Profifußball, also es sind jetzt wieder die Zahlen aus 21/22, die DFL rausgegeben hat, beim Rohergebnis Platz 18 mit 85 Millionen und das müsste jetzt eigentlich der nächste Punkt sein. Eigentlich musst du, wenn du in der ersten Liga dabei sein willst, musst du eigentlich, wenn du nicht überperformst die ganze Zeit, musst du auf über 100 Millionen Rohergebnis kommen, das ist das, was reinkommt. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Augsburg ist wunderbar aufgestellt. Ich glaube, für Augsburg wäre es nicht so schlimm wie für viele andere Vereine, wenn jetzt in der nächsten TV-Rechtevergabe weniger erlöst wird. Denn Augsburg hat das schon während Corona gezeigt, können wir abfangen. Das bringt uns jetzt nicht so komplett ins Schwanken. Dennoch muss aber Augsburg, glaube ich, wachsen. Augsburg muss auch irgendwie über diese 100 Millionen drüber kommen. Ist das anders als durch Transfererlöse noch möglich in der Region?
Ich glaube, dass die Transfererlöse das einfachste Mittel sind, um dahin zu kommen. Mhm. Also wenn du das jetzt ganz einfach überschlägst, dann ist das ein 15-Millionen-Transfer pro Saison, den du haben müsstest auf der Abgangsseite, was an sich realisierbar sein sollte. So, also du kannst das ja auch anders aufdröseln, es könnten 2 irgendwie 7 oder 8 Millionen Abgänge sein. So. Und das ist, glaube ich, auch das, was da im Vergleich zur Konkurrenz fehlt. Ansonsten wird man auch Schritte machen. Die werden sich aber nicht so in den Millionenbeträgen zeigen. Also was Augsburg ja auch gemacht hat, ist, man hat jetzt das Merchandise quasi wieder in den Verein zurückgeholt und da vorher mit einem externen Provider zusammengearbeitet. Man hat das jetzt im Zuge des der Umstellung von Nike auf Mizuno hat man das Merchandise quasi auch ins Haus zurückgeholt, hat es entsprechend vorbereitet. Man wird da strukturell noch an der einen oder anderen Stelle was tun. So, also da ist auch im Stadion-Catering ist es angedacht, dass das quasi wieder zurückkommt, was im Moment ausgelagert ist. So, und dann wird man nicht nur wahrscheinlich sich im Rohertrag so ein bisschen nach oben bewegen, sondern es wird auch vom Rohertrag mehr hängen bleiben. Mhm. Und das wird einfach entsprechend ergebnisseitig sich dadurch auch verbessern. Und dann ist man ja mit Max Krapf als Präsidenten auch wieder quasi in dieser Richtung unterwegs, dass man das Ganze in der Region besser verankert. Und dass man wieder einen Präsidenten hat, dem die Region auch wichtiger ist als jetzt vielleicht das amerikanische Ausland. So, um da wieder so halb flapsig drüber zu reden. Also von dem her, da ist man, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, weil Michael Ströll, glaube ich, an der Stelle einen Bombenjob macht. Das mag ich gar nicht zu laut sagen. Der hängt, glaube ich, auch am FCA fest genug, als dass er jetzt irgendwie nicht sofort abwerbbar wäre. Aber das ist also auf einer, also wenn man sich konservativ wirtschaftende, solide wirtschaftende Fußballgeschäftsführer anguckt, dann ist er, glaube ich, da in der Top-Liga mit dabei. So, und auch das, wie er für den FCA seinen Einfluss in den Gremien, so in der DFL auch entsprechend ausgeweitet hat, was man gesehen hat an dieser Investorenentscheidung, was ja sehr schlau war, wie das gemacht wurde, dass da der Augsburger Einfluss auch dazu geführt hat, dass man das verhindert hat, dass man beim DFB die investorenseitig sich öffnet, dass die Vereine sich gesund stoßen können, so ein bisschen, die es vielleicht gebraucht hätten für Augsburg. Nicht notwendig, wie du gesagt hast, so. Also ein Wettbewerbsvorteil, wenn es die anderen nicht können. So abseits aller anderen politischen Themen, die damit so dranhängen. Ja, hat man, glaube ich, in Ströll da schon einen, der im Moment auch der Stein der Konstanz ist und der da wie so ein Ankerpunkt wirkt. Und der zwar schon auch in der Öffentlichkeit so ab und zu mal auftritt, aber jetzt sich nicht groß da nach außen hängen lässt, und für den FCA schon sehr, sehr wichtige strukturelle Arbeit da tut.
Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, der FCA ist gerade perfekt für die nächsten 10 Jahre aufgestellt, und zwar egal, in welche Richtung das läuft. Und ich gucke gerade auf viele Bundesliga-Vereine mit der Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt weniger Einnahmen bekommt, weil das eben eventuell der Fall ist, ab der nächsten TV-Rechte-Periode. Und da gibt es manche, die sind so in Lauerstellung. Freiburg gehört auch mit dazu. Bei Freiburg sehen wir es nur alle schon, weil sie jetzt schon diesen Erfolg hatten. Aber wenn man sich eben sowas wie Eigenkapitalquote und so weiter anguckt, da ist ja Augsburg quasi in der Position, in der Freiburg vor ein paar Jahren war. Und jetzt will ich nicht sagen, dass alles gleich kommen wird, weil da müssen viele Dinge zusammenkommen. Aber das finde ich interessant. Augsburg ist da gut aufgestellt, und ich glaube nämlich auch, das könnte, also mein Tipp war Quatsch, da lege ich mich jetzt schon fest, nach Spieltag 8 und nach einem Sieg, Overreaction Wednesday ist heute bei mir, aber ich bin gespannt, wo Augsburg sich hin entwickelt. Und Andi, ich bin gespannt, ob wir wieder 6 Jahre brauchen, dass du wieder im Rasenfunk auftauchst, also von meiner Seite aus nicht, und ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass es so lange gedauert hat.
Ja. Also ich hoffe auch, dass es nicht 6 Jahre wieder braucht. Ich bin gerne wieder dabei, und es wäre ja schön, wenn man dann quasi zeitnah über weitere Augsburger Erfolge uns austauschen könnten. Dass die Phase des jetzt aus deiner Perspektive gesehen, die Phase des hässlichen Fußballs auch.
Ja, das muss einfach wirklich auch.
Genau, ein Ende hat, dass wir mehr über so schöne Spiele wie in Heidenheim sprechen können, als dass wir über so Gräueltaten wie zu Hause gegen Darmstadt oder Bochum reden müssen. Das ist so, das würde uns, also kurzfristig würde es auf jeden Fall mir das Herz hier erleichtern, und wenn dann der langfristige Ausblick auch noch passt, dann.
Ich glaube ehrlich gesagt, manchen Hörerinnen und Hörern des Rasenfunks würde es fehlen, weil es gibt ja immer einmal pro Jahr gibt's den FC Augsburg Rant, der sich ganz lange aufgestaut hat, weil ich nicht immer über Augsburg ranten möchte und weil das auch so ein ganz, ganz kalter Take ist, zu sagen, oh, Augsburg spielt manchmal keinen guten Fußball, wer hätte das denn erwartet? Aber irgendwann, meistens in der Rückrunde, Spieltag 27 oder sowas, wenn ich dann einfach schon 25 Spiele gesehen habe von Augsburg, dann bricht es aus mir raus, und es gibt so manche StammhörerInnen, die freuen sich dann schon richtig, ah, da ist er wieder, der Augsburg Rant. Also, aber ich wäre auch sehr happy, wenn es dazu nicht mehr kommen muss, weil ich möchte nicht ranten über Fußballvereine, weil das auch immer ein bisschen ungerecht ist, weil es so einfach, wie es von außen aussieht, ist es ja dann gar nicht. Also schauen wir mal, über was wir sprechen, Andi. Wir werden definitiv nicht erst in 6 Jahren wieder miteinander sprechen, weil da habt ihr ja dann schon 2-mal Champions League gespielt. Ich habe es ja jetzt dann schon angekündigt. Man kann dir folgen, ich werde dich überall verlinken. Man kann auch lesen, was du schreibst. Die Rosenauer Gazette, sehr empfohlen, schaue ich auch immer wieder gerne drauf. Das ist auch so für mich so ein wichtiges Infomedium. Danke dir, Andi, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Danke dir, Max.
Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Da sieht man mal, kaum moderiere ich nicht die Analysesendung, schon wird der Fokus länger. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke für eure Unterstützung. Rasenfunk.de/supportersclub ist die heilige URL, unter der ihr den Rasenfunk unterstützen könnt. Bitte tut es, dann wird es hier so weitergehen wie zuletzt, und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.